SWR 2 Forum.
US-Präsident Biden in Europa, Aufbruch oder Rückkehr, am Mikrofon ist Thomas Ihm. G7, NATO, EU und zum Abschluss ein Treffen mit Putin in Genf. Nach 3 Monaten im Amt besucht US-Präsident Joe Biden die alte Welt. Es ist eine Reise mit vielen Stationen, vielen Gesprächen und vielen Themen. Erste Station: Großbritannien. Kann der Westen zu seinem früheren Zusammenhalt zurückfinden? Wie viel Zusammenarbeit mit Russland ist möglich? Wie viel Koexistenz nötig? Und welche Antworten finden Amerikaner und Europäer auf Chinas neue Macht? Darüber diskutieren hier im SWR 2 Forum Christoph von Marschall, er ist der diplomatische Korrespondent des Tagesspiegels in Berlin, Jana Puljerin vom European Council on Foreign Relations, einer Berliner Denkfabrik, und Andrew Dennison, er ist Politikwissenschaftler bei Transatlantic Networks. Eine Woche geballtes Programm, in dem über nicht weniger geredet wird als über alles. Das stellt uns in unserer Runde auch vor die Versuchung, uns in dem unendlich großen Gebiet der Geopolitik, in dem es um Nationen und Systeme und die Zukunft des Planeten geht, zu verlieren. Halten wir uns also an die großen Linien und natürlich an die, die sie festlegen, Joe Biden und Angela Merkel zum Beispiel. Er, 78 Jahre alt, tritt auf der Weltbühne auf. Sie, 66 Jahre alt, tritt von der Weltbühne ab. In die Zukunft von EU, NATO, Klima, Deutschland und die Konflikte mit China oder Russland wird sie nicht mehr groß eingreifen können. Herr Dennison, Auftritt Biden, Abtritt Merkel, was wollen sich die beiden eigentlich noch sagen?
Was haben die beiden sich eigentlich noch zu sagen? Ich denke, Joe Biden wird seinen Wahlkampfspruch wiederholen: Build back better, also zurückbauen, aber besser. Zurückbauen heißt auf die Fundamenten dieser transatlantischen Partnerschaft, existenzieller Partnerschaft, bauen aber auch auf die Herausforderungen der Zukunft, die neuen Technologien, vor allem auch der Klimawandel, darauf auch vorbereitet zu sein. Das wird seine Botschaft an Angela Merkel sein. Ich denke, sie wird Ihnen zustimmen. Es gibt viel zu tun.
Aber ist es nicht so, da kommt einer, der steht ganz am Anfang, der hat noch alle Chancen, und Angela Merkel, was kann sie noch bewirken? Ihr laufen die Chancen ja weg mit dem Ende ihrer Amtszeit.
Persönlichkeiten sind wichtig in der Geschichte, auch in der transatlantischen Beziehung, ohne Adenauer oder Monet oder Kennedy oder all diese Menschen, auch ohne Angela Merkel und Helmut Kohl wären wir nicht da, wo wir sind. Ich bin aber der Meinung, dass Präsidenten, auch Kanzlerinnen und Kanzler, die kommen und gehen, aber die Interessen und Institutionen bleiben bestehen. Gerade in Demokratien, so chaotisch wie sie sind, sie haben starke Institutionen, und diese Institutionen verfolgen Interessen. Auch in der Zeit von Trump haben die transatlantischen Beziehungen weiter funktioniert, erstaunlicherweise, wenn man denkt, ja, wie schwierig das manchmal ist. Auch die Wirtschaftsbeziehungen über den Atlantik, Amerika war am Wachsen in der Zeit bis Covid, und das haben die Deutschen gut ausgenutzt, das wissen die zu machen. Auf der anderen Seite, wenn Joe Biden kommt, dann werden ja die Konflikte nicht weggehen, die auch vor Trump da waren. Wie geht man mit Russland um? Wie geht man mit China um? Ja, wie geht man mit Inflation um? Ja, was ist die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsschutz und all diese Sachen? Die Themen bleiben, aber für Angela Merkel am Weggehen und Joe Biden am Kommen, denke ich, kann man erwarten, dass eine große Gemeinschaft über den Atlantik, die so viel getan haben, um diese Partnerschaft zusammenhalten in den letzten 4 Jahren, die werden weiter dran arbeiten. Macron ist auch nicht vielleicht mehr länger im Amt, also Europa hat Wahlkampf ohne Ende. Aber hey, die Herausforderungen kommen und gehen, und wir hoffen, dass die Atlantiker auf beiden Seiten des Ozeans die gewachsen sind.
Und Joe Biden ist, anders als Trump, ein großer Europakenner. Der hat schon mit Helmut Schmidt zusammengesessen, wollen wir nicht vergessen. Kommen wir vielleicht auch später noch drauf zurück in dieser Sendung. Frau Puljerin, Biden besucht Europa, aber er denkt an China. Im pazifischen Raum stoßen 2 Großmächte aneinander, aufeinander. Die europäischen Fragen sind längst nicht so schwerwiegend wie die künftigen Herausforderungen im pazifischen Raum. So scheint es jedenfalls. Es könnte sein, dass die alte Welt jetzt am Ende enttäuscht sein wird, weil Biden mehr Probleme mitbringt, als uns lieb sein kann. Was denken Sie?
Also ich glaube, Joe Biden ist auf einer Mission während seiner Europareise. Er will die Europäer an Bord holen für das, was für ihn persönlich die prägendste Auseinandersetzung unserer Zeit ist. Und das ist der Kampf zwischen Demokratien und Autokratien. Ich glaube, das ist das neue Organisationsprinzip für die amerikanische Außenpolitik, vor allem eben personifiziert durch die Auseinandersetzung zwischen den USA und China. China ist sozusagen das Prisma, durch das Biden und die ganze Administration auf Europa schauen. Und ich glaube, die Amerikaner hoffen eben, dass in der Zusammenarbeit mit China auch ein neues Band entstehen kann, was uns zusammenbindet. Das ist, wie Sie schon in Ihrer Frage angedeutet haben, von europäischer Seite nicht ganz unkompliziert. Bisher waren unsere Reaktionen eher lauwarm auf diese Schamoffensive. Angela Merkel hat mehrfach gesagt, sie will keine offene Konfrontation mit China. Macron hat das gerade gestern wiederholt. Sie wollen keinen Block gegen China bilden. Ja, da wo die beiden Administrationen eben diese Konfrontation zwischen Demokratien und Autokratien sieht, da wird bei uns immer von Multilateralismus und globaler Kooperation gesprochen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein schwieriges Thema wird und dass es schon jetzt eine beginnende Frustration in Washington gibt über die Zurückhaltung gerade von Deutschland und Frankreich. Letzter Satz noch, das europäische Investitionsabkommen mit China, was die Deutschen unbedingt noch durchdrücken wollten am Ende der Ratspräsidentschaft letztes Jahr. Auch das ist in Washington nicht so gut angekommen. Aber ich glaube, die beiden Administrationen will eben jetzt schauen, wie viel Unterstützung kann sie denn einsammeln.
Herr von Marschall, vor fast 50 Jahren fand das erste Treffen der damals reichsten Länder der Welt statt, G7. Anders als andere Gipfeltreffen ging es vor allem darum, sich mal in Ruhe zu unterhalten, worüber auch immer. Nicht die Ergebnisse zählen so sehr, der Ton macht die Musik. Bis heute ist die G7 irgendwie der exklusivste Club der Erde. Atmosphäre ist immer noch mindestens so wichtig wie Inhalt. Ist so gesehen, dass zum Treffen ab heute in Cornwall ein Mann mit Manieren kommt und nicht so ein Rüppel wie Trump, schon ein Erfolg?
Die G7 haben nicht mehr den Einfluss, den sie vor 50 Jahren hatten. Damals war das sozusagen die Dominanz wirtschaftlich und politisch der Weltpolitik, der Weltwirtschaft. Wenn die was beschlossen haben oder wenn die auf die Energiekrise, die damalige der 70er Jahre, reagierten und in Pullovern da saßen, dann ist die Welt ihnen gefolgt, weil diese 7 Staaten damals über 50% der Weltwirtschaft abgebildet haben. Das ist ja heute nicht mehr so. Also 2 Dinge. Sie haben nicht mehr das Gewicht und sie können nicht mehr für alle sprechen. Das merkt man zum Beispiel selbst bei so einem Thema wie Mindeststeuer. Die Deutschen sind froh, dass die Amerikaner endlich das mitmachen wollen. Es müssen alle Konzerne überall mindestens so und so viel Prozent Steuer zahlen. Aber es wird ja nicht dazu kommen, weil bereits in der EU der Spaltpilz ist. Nicht? EU-Staaten wie Zypern und Irland haben bereits gesagt, das machen sie nicht mit. Also wird es nicht mal eine einige europäische Position dazu geben. Aber um auf die Ausgangsfrage, auch die Sie Dennison gestellt haben, zurückzukommen, da kommt dieser alte, 78 Jahre alte Mann Biden, der kommt rein und eine deutlich jüngere Kanzlerin, 66, Frau Merkel, tritt ab. Aber ich würde mal entgegenhalten, dieser alte Mann Biden passt besser in die neue Zeit als die abtretende jüngere Frau Merkel. Denn ihr Politikstil passt nicht mehr zu der Welt, wie sie sich entwickelt. Die gesamte Weltpolitik wird konfrontativer. Wir haben, Jana Pulgerin hat das gesagt, das neue Thema ist die Auseinandersetzung. Wie retten wir die Freiheit der Demokratie, aber auch die ökonomische Resilienz der westlichen Demokratien? Gibt es eine Wiederbelebung des Westens? Das ist Bidens großes Thema. Und Frau Merkel steht ja im Wesentlichen für Appeasement, zum Beispiel gegenüber China. Und das ist die letzte Bemerkung. Wir haben ja einen Split zwischen dem Bild und dem Ton oder dem Bild und der Realität. Das eigentliche große Thema, der Elefant im Raum, ist China. China wird in diesen 8 Tagen bildlich überhaupt nicht vorkommen. Biden kommt zuerst nach Großbritannien, trifft sich mit der Queen, dann haben wir die G7, dann haben wir den NATO-Gipfel. Dann haben wir den EU-USA-Gipfel. Zum Schluss trifft er sich mit Putin. Und alle denken, aha, der Westen muss wieder zusammengeführt werden, um Putin zu beeindrucken. Aber beeindrucken will Biden und will hoffentlich Europa gar nicht so sehr Putin und Russland. Die sind noch ein Störfaktor in der Weltpolitik, aber die sind doch keine existenzielle Herausforderung. Beeindrucken wollen die China. Die große Frage ist, wird sich der Westen behaupten mit seinen Freiheiten, mit seiner ökonomischen Dominanz, mit technologischem Vorsprung vor dieser neuen Weltmacht China, die da auftritt und die inzwischen in manchen Bereichen uns technisch überholt hat. Also das ist die große Herausforderung. Und ich erwarte, wir haben ja eine Bundestagswahl, dass die deutsche China-Politik und Russland-Politik auch ein bisschen konfrontativer wird und nicht mehr den Merkel'schen Stil, wir müssen über alles reden, wir müssen uns zu allem verständigen, wir müssen zu einer Einigung kommen. Es wird auch mehr Konfrontation geben. Die EU macht das ja schon mit dem Aufeislegen des EU-China-Abkommens.
Zum Treffen der G7 jetzt im englischen Cornwall hat Premierminister Boris Johnson auch Südafrika, Indien, Australien und Nordkorea eingeladen. Nicht ohne Hintersinn, mit letzteren dreien möchte er die G7 gern erweitern. D10 soll die neue Gruppe heißen. Diese 10 Demokratien sollen gemeinsam handeln, um die Konkurrenz mit China aufzunehmen. Boris Johnson ist nie einfallslos, wenn es darum geht, sich selbst zu vermarkten. Aber das heißt ja nicht, dass er auch mal eine gute Idee hat. Brauchen wir so eine D10?
Ja, der Versuch, Außenpolitik zu gestalten, indem man so viele sinngemäße Freunde und Partner zusammenholt, das, finde ich, war immer schon eine Stärke der Vereinigten Staaten und auch die Europäer in ihren guten Tagen. Es ist ja die Rede von einer Vereinigung der Demokratien gegen Autokratien und da sind natürlich Indien und Brasilien und Südafrika ein bisschen näher als Russland und China an dieser Zielsetzung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dieser Kampf gegen Autokratie und Tyrannie ist eine alte und vielleicht eine, der Europa und Amerika eint, mehr als allem anderen. Aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges hat diese junge Demokratie Amerika mit den alten Staaten Europas was Neues und Gesehenes aufgebaut. Ein Frieden, ein Freiheit und Wohlstand, eine Einheit in der Vielfalt, wie Europa nie erlebt hat. Aber die Gefahr der Tyrannie war immer da. Der eiserne Vorhang, auch die Überwindung. Und bis heute nicht nur das, die Gefahr der atomaren Bewaffnung. Die Russen, die Chinesen nachher, die Koreaner und so weiter. Das ist etwas, was uns weiter nachts wach hält. Dass auch Russland hier Probleme machen könnte. Ich spreche gar nicht von den militärischen Optionen gegen den baltischen Republiken und solche Sachen, die da stehen. Aber die Demokratien haben Erfahrung damit, die Kommunismus und alle anderen Tyrannien abzuwenden. Es ist auch so, dass Amerika und weniger Europa, aber Amerika und China haben eine sehr lange Geschichte. Ja, also von den Open Door Policy und Teddy Roosevelt, auch Japan natürlich, den Zweiten Weltkrieg. War eine ganz wichtige Aufgabe der kommunistischen Revolution und Gott sei Dank sind die Beziehungen zwischen China und Amerika nicht so, wie sie im 1950 waren, als amerikanische und chinesische Soldaten in Korea gegeneinander gekämpft haben. Ja, also diese pazifische Herausforderung Tiananmen und dann die technologische, die bleibt. Also zwei Altimperien, Autokratien auf den großen euroasiatischen Kontinent, bewaffnet mit Atomwaffen, versuchen, den Westen einzuholen. Aber solange Europa und Amerika und Japan diese G7 oder G10 zusammenhalten kann, ich denke, dann müssen wir uns mehr Sorgen haben über eine China, das keine nachhaltige Regierungsmodell für die Zukunft hat, als über ein China, der stark ist. Ich mache mir Sorgen über eine schwache China. Die technologischen Herausforderungen, okay, wir haben ein kleines Sputnik-Moment, aber schau mal, was der US-Kongress, der Frontier Act gerade verabschiedet hat, überparteilich mehrere hundert Milliarden Dollar, um diese China-Herausforderung gewachsen zu sein. Also ja, Abschreckung eindämmen, Russland und China, alte Politik, aber auch immer Engagement und Sprechen. Und je mehr Freunde wir Amerikaner und Europäer zusammenbringen können, auch unser Wohlstand natürlich ist wichtig, desto einflussreicher wir sein werden, auch in der Zukunft. Build back better.
Europa und die USA, das waren und sind ziemlich beste Freunde. Die Betonung liegt auf ziemlich. Trump und Corona haben uns voneinander getrennt. Noch immer übrigens dürfen Europäer nicht in die USA reisen, aber immer mehr europäische Länder empfangen amerikanische Touristen. Der von Trump angezettelte Handelskrieg köchelt weiter. Das zerstörte Vertrauen bleibt angeknackst. Build back better ist ein gutes Motto. Build back faster wäre vielleicht eine sinnvolle Ergänzung. Aber gemeinsame Gegner schärfen ja auch die Freundschaft. Europa hat ja einen etwas anderen Blick auf China. Er ist vielschichtiger, aber etwas diffuser als der amerikanische. Braucht es da nicht auch einen Akteur, der die Risse kittet, wenn andere die Konfrontation suchen? Könnte man sich das so vorstellen als eine Art Good Cop, Bad Cop Spiel?
Also ich halte das für schwierig. Es gibt so Tendenzen in Europa der Äquidistanz. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, wir wollen uns in kein Lager ziehen lassen. Und ich halte das für eine falsche Diskussion, weil wir viel näher bei den Amerikanern stehen in dem, wie wir China wahrnehmen oder zumindest wahrnehmen sollten. Also ich finde, wir haben immer noch einen sehr naiven Blick, wenn wir nach China gucken und sehen zum Beispiel nicht den wahnsinnigen Überwachungsstaat, der eben neue Technologien, künstliche Intelligenz ausnutzt, um die Bevölkerung da auf Linie zu bringen. Und wenn dann wir zum Beispiel mit im 5G-Ausbau mit einer chinesischen Firma wie Huawei arbeiten, dann muss uns doch, glaube ich, klar sein, dass diese Überwachung, dass es da zumindest das Risiko gibt, das Sicherheitsrisiko, dass wir dann auch Daten preisgeben müssen, die wir nicht preisgeben wollen. Und aber ich glaube, das ändert sich ehrlich gesagt auch gerade in Europa. Also Herr von Marschall hat sehr recht. Die Kanzlerin hatte ein sehr Engagement first. Also wir wollen mit China zusammenarbeiten und wir wollen auch klare Betonung auf unsere Wirtschaftskooperation legen Ansatz. Aber wenn die Grünen zum Beispiel Teil der nächsten Regierung sein werden, dann wird der Ton schon rauer. Die Grünen haben das gesagt. Aber nicht nur es sind nicht nur die Grünen. Es ist zum Beispiel auch der BDI, also die deutsche Industrie, die ganz klar sagt, wir müssen unsere Lieferketten diversifizieren. Wir dürfen nicht mehr so abhängig von China sein. Wir müssen da vorsichtiger werden. Und wenn man so auf die EU-Ebene guckt, dann sieht man, dass sich was getan hat. Also man sieht, es gab jetzt Sanktionen gegen die chinesischen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, das Investitionsabkommen, was die Deutschen unbedingt durchdrücken wollten, wie Herr von Marschall schon sagte, liegt in der Gefriertruhe. Das Europäische Parlament blockiert total. Ich glaube, dass es eine Bewegung gibt in Europa und letztlich auch in Deutschland, dass wir mehr auf diesen amerikanischen Kurs einschwenken und das eben nicht durchhalten können, diese Äquidistanz. Und ich glaube auch, wir sind in diesem Konflikt nicht neutral. Also das ist jedenfalls meine Meinung.
Das Stichwort lautet hier Decoupling, also das Entkoppeln der Volkswirtschaften, die Verflechtungen aufheben. Und damit wird dann Handel weniger zu einer ökonomischen Frage, sondern auch zu einer Frage einer Strategie, wie man sich gegeneinander positioniert, Herr von Marschall. Kann das überhaupt funktionieren in dieser heutigen, doch arg vernetzten, globalisierten Welt?
Nein, das wird nicht funktionieren, aber da hat sich die amerikanische Politik ja auch geändert, nicht? Also Decoupling war eine Forderung, eine Vorstellung, die Donald Trump, der alte Präsident, verbreitet hat. Ich glaube, dass das einfach von den Realitäten sehr, sehr schwierig ist. Das ist ja der große Unterschied zum alten Kalten Krieg. Da gab es ja eine sehr geringe wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem damaligen Ostblock, geführt von der Sowjetunion, und dem Westen. Die hatten ihre eigenen internen Kreisläufe. Mit China sind wir da bereits voll integriert. Die sind voll integriert ins Handelssystem. Die sind voll investiert überhaupt in Erfindungen, technologische Erneuerungen. Wir sind gegenseitig investiert. Das kann man gar nicht abschneiden. Aber was man schon machen kann, ist überlegen, welche Teile dieser gegenseitigen Verbindung, die ja auch Abhängigkeiten sind, sind für uns nützlich und welche bergen Risiken. Und da haben wir eben Gott sei Dank angefangen, darüber zu diskutieren, ob das eigentlich so toll ist, wenn wir chinesische Komponenten in unseren Mobilfunknetzen verwenden, weil die dann theoretisch Abhörmöglichkeiten, Datenabgreifmöglichkeiten haben. Und wie passt das eigentlich dazu? Wir sind unter amerikanischem Druck zu debattieren, wie wir China und die Klimakrise zusammenbringen. Denn auch da sind wir ja sehr, sehr in Deutschland, finde ich, naiv oder ein bisschen zu blauäugig, nicht? Also China macht ein Lippenbekenntnis, dass sie die Absicht haben, 2060 auf Klimaneutralität zu kommen. Zu einem Zeitpunkt, wo wir hier rebellische Jugendorganisationen haben, die sagen, das muss eigentlich 2030 oder spätestens 35 passieren, sonst geht der Planet unter. Das passt ja alles nicht zueinander. Also entweder haben Fridays for Future recht, dann kann ich nur lachen, und zwar bitter lachen, dass China 2060 mal zur CO2-Neutralität kommen will. Oder aber China hat recht, dann müssten wir uns aber nicht so von unseren Straßendemonstrationen und Protesten treiben lassen. Und die Amerikaner bringen da einen Schuss Realpolitik hinein. Klimapolitik ist nicht nur Klimapolitik, was man fürs Klima tut. Es ist auch Wettbewerbspolitik. Wenn wir hier uns sehr hohe Klimaauflagen machen, die die Chinesen nicht haben, ja, dann nehmen wir uns freiwillig Märkte und Absatzmöglichkeiten weg, weil wir dann zu teuer werden im Vergleich. Es muss ein Level Playing Field geben. Dahin muss das alles gehen. China ist heute kein Entwicklungsland mehr. China ist eine technisch sehr moderne Macht, zumindest in Teilen, die das gleiche Bruttosozialprodukt im Prinzip hat wie Amerika für sich genommen und die EU für sich genommen. Wir haben drei große Wirtschaftsblöcke und alles andere ist uninteressant. Diese drei Wirtschaftsblöcke sind jeweils bei rund 20% der Weltwirtschaft. Russland hat 3%, ein Siebtel davon. Das zählt überhaupt nicht in diesen Club. Indien zählt nicht in den Club. Brasilien zählt nicht in den Club. Südafrika zählt nicht in den Club, um nur nochmal auf diese Frage vorhin zu D10 zurückzukommen. Indien mit seinem Hindu-Nationalismus, das ist ja ein fast faschistisches Regime heute und die sollen sozusagen an unserer Seite Demokratie und Grundwerte repräsentieren. Brasilien mit seinem jetzigen Präsidenten, diese Konzepte funktionieren nicht. Wir können überlegen, wo wir Interessenskoalitionen mit denen schmieden können, auch mit Südafrika. Aber letzten Endes geht es im Moment um wirklich eine ganz grundsätzliche Frage. Wir müssen uns überlegen, brauchen wir eine Wiederbelebung des Westens als einen Block, der Werte verteidigt, der ein bestimmtes Wirtschaftssystem hat, Demokratie hat und sich abgrenzt von autoritären Systemen, und zwar in jeder Beziehung, auch wirtschaftlich, nicht im Sinne von Decoupling, aber der sozusagen das als eine Herausforderung und als einen Wettbewerb begreift. Oder können wir so weitermachen wie bisher? Und Jana Pullyrin hat völlig zu Recht beschrieben, dass Deutschland letzten Endes im Moment noch der Hemmschuh ist. Andere in Europa sind wesentlich weiter, fordern einen kritischeren Umgang mit China. Aber auch in Deutschland haben wir diese Anzeichen. Der BDI hat das neue China-Strategiepapier vom vergangenen Jahr. Da steht drüber, systemischer Rivale, nicht mehr nur Partner, Kooperationspartner. Der Europäische Wirtschaftsverbund hat dasselbe gemacht. Die Grünen, wenn sie mit an die Regierung kommen, werden Hongkong und Xinjiang, die Menschenrechtsfragen der Uiguren, völlig anders diskutieren, als das die Merkel-SPD-Regierung gemacht hat. Und insofern, wir sind in einem Veränderungsprozess. Joe Biden mit seinen 78 Jahren ist ein Treiber, das ist gut so, aber wir werden sicher auch noch auf die nach wie vor bestehenden Differenzen zu sprechen kommen, die diese Möglichkeiten der Wiederbelebung des Westens als ein Block doch ein bisschen begrenzt.
Das SWR2-Forum zum Thema US-Präsident Biden in Europa, Aufbruch oder Rückkehr, ist diskutieren Christoph von Marschall, er ist der diplomatische Korrespondent des Tagesspiegels, Jana Pullyrin vom European Council on Foreign Relations und Andrew Dennison, Politikwissenschaftler von Transatlantic Networks. Und bleiben wir nochmal ganz kurz bei China, aber vor allem beim Klima. Sie haben es schon gesagt, Herr von Marschall, systemischer Rivale ist China, aber irgendwie auch Konkurrent und dann auch wieder Partner. Es ist eine mehr als janusköpfige Rolle und das ist vollkommen normal in der Politik, dass wir Staaten auf unterschiedlichen Ebenen auch in unterschiedlichen Konstellationen antreffen. Dieser Kampf ums Klima kann ja nur gemeinsam global gelöst werden. Ist also doch irgendwie an dieser Stelle wenigstens eine Gruppe von Europa, USA und China denkbar, eine G3 des Klimaschutzes?
Das sehe ich nicht. Ich fürchte Klimawandel, vor allem wenn die Krisen wirklich kostbar werden, das wird Zusammenarbeit noch schwieriger machen. Die Chinesen werden immer behaupten, sie sollen Sonderrechte haben, weil sie ein Entwicklungsland doch sind. Die Chinesen haben auch eine enorme Herausforderung, eine Art von Wohlstand, wie wir im Westen für selbstverständlich halten, für ihre ganze Bevölkerung, ihre Multikulti, vielsprachige Bevölkerung darzustellen. Und das alles auf Grün. Ich glaube, Chinas Klimasünden allein werden den Westen gegen China einigen, auch wenn Taiwan und all das andere nebenbei steht. Also eine grüne Machtpolitik. Machtkämpfe werden so ausgetragen wie Wirtschaftskämpfe und es geht um Energie und Energie ist Einfluss in unserer Zeit und Amerikas Energierevolution ist ein Gottessegen wie die Geografie Amerikas im Allgemeinen. Wir sind weder vom Nahen Osten abhängig noch von Russland. Denke an arme China und die Energieabhängigkeiten, die die haben, die brauchen Irans Öl, aber haben kein Rezept, wie iranische Politik zu lösen ist. Das Gleiche geht mit Bio, also die Covid-19-Revolution der Biotechnologie. Das ist ein westlicher Forte, aber die Russen und die Chinesen, alle anderen versuchen da rein zu hacken und natürlich auch Unruhen zu stiften, dass unsere Impfungen nicht richtig sind. Aber in der Zukunft geht die Machtkampf ganz bestimmt auch um die Gesundheitsvorsorge, ob für den Armen oder für den länger Lebenden. Und man darf nicht vergessen, die Computertechnologie, ob es 5G ist oder AI oder wie auch immer, das sind Räume ohne Grenzen und es ist eine Konkurrenz um Macht und wir verstehen noch nicht diese Macht und wo man sich durchsetzen kann, ohne sich selbst zu schaden. Die nuklearen Abschreckung ist vielleicht einfach im Vergleich. Letzter Punkt. Ich glaube aber, wir sind in einer Zeit, wenigstens in Amerika, nach Ronald Reagan, wo er sagt, Staat ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, wo wir sehen, die freien Märkte können nicht alleine sozialen Sicherheit schaffen, zu Hause in Amerika, die Armen, die Kluft ist immer größer, aber sie können auch nicht Sicherheit im außenpolitischen Sinn schaffen. Ja, wenn die Firmen auch nicht ein Auge drauf haben, wie China unser IT und geistliche Eigentum umgeht, ja, die BDI hat Bügelein vorher erwähnt, ja, wenn die Firmen nicht dabei sind, dann haben wir ein Problem. Umgekehrt, der Regierung muss eine Industriepolitik machen aus geopolitischen Gründen. Der freie Markt löst weder der innere Sicherheit, der sozialen Sicherheit noch der Außensicherheit. Und das ist eine Umwandlung. Ich habe aber große Vertrauen Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika und die weniger Vereinigten Staaten von Europa, sie werden führend sein in der Umgang mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten, natürlich auch Gefahren.
Da hängt ja auch das Stichwort vom globalen Cyberkrieg immer im Raum. Vielleicht läuft er auch schon längst. Es gab immer wieder mal Angriffe auf Infrastrukturen hier in Europa, aber auch in den USA. Schweißt das den Westen zusammen schon aus der Not heraus?
Naja, es gibt ja zumindest sowas wie die Idee einer transatlantischen Tech-Allianz mit der Biden-Administration. Das ist eine der Ideen, die jetzt dieser Tage diskutiert werden, bei dem es zum Beispiel darum geht, können wir gemeinsam Standards festlegen für künstliche Intelligenz. Die Regulierung der neuen Technologien ist eine ganz entscheidende Frage. Können wir da gemeinsame Standards setzen? Können wir ja die großen Technologieunternehmen regulieren? Können wir auch da gemeinsam in digitale Sicherheit investieren? Ich glaube schon, dass auch da unsere Interessen uns eigentlich diesseits und jenseits des Atlantiks sehr eng zusammenbringen. Wir müssen natürlich da auch einige dicke Bretter überwinden. Also zum Beispiel den Umgang mit Daten generell, der wird bei uns sehr viel restriktiver gesehen als in den Vereinigten Staaten, Datenschutz. Und gerade auch ja die großen Technologiefirmen, die sitzen eben auch in den USA und nicht in Europa. Also es gibt auch, das muss man vielleicht auch sagen, ein Ungleichgewicht in dieser Partnerschaft dann, weil ja die großen Tech-Giganten sitzen in den USA, die sitzen in China und Europa hat da enormen Nachholbedarf. Aber es ist im absoluten europäischen Interesse, da besser zu werden. Und ich glaube, dass wir das vor allen Dingen schaffen können, wenn wir eben transatlantisch gemeinsam operieren.
Ich glaube, man kann daraus was sehr, sehr Grundsätzliches ableiten. Nicht? Wir stehen sozusagen vor der Wahl oder wir stehen vor der Herausforderung im Umgang mit China. Wie viel Kooperation und wie viel Konfrontation gibt das? Und die Grundregel ist, zu Kooperation verpflichten sich Mächte, die darin einen Vorteil sehen. Im Moment macht China, testet das die ganze Zeit noch. Das sagt, naja, also wir sind Lippenbekenntnis für Multilateralismus. Wir sind für Klimapolitik. Aber dann machen wir etwas, was uns einen einseitigen Vorteil verpasst. Und zum Beispiel, dass sie eben wesentlich mehr verschmutzen. Nur, ich weiß nicht, wie viel unserer Hörer wissen, wie das ist. Also ich hatte vorhin gesagt, die USA, Europa und China haben ungefähr das gleiche Bruttosozialprodukt. China stellt diese Waren, dieses Produkt mit doppelt so viel Klimaverschmutzung her wie die USA und mit 2,5-mal so viel Klimaverschmutzung wie Europa. Wenn wir hier ein Dutzend Kohlekraftwerke schließen und China gleichzeitig 100 neue eröffnet, bringt das dem Weltklima überhaupt gar nichts. Und deswegen müssen wir Druckmöglichkeiten finden, dass wir China sagen, wir wollen diese Dinge kooperativ lösen. Aber wir werden uns nicht damit abfinden, dass ihr einfach weiter so macht. Und wir Kosten haben und ihr gleichzeitig euch nicht ums Klima schert und man deshalb nicht mal den Vorteil unserer höheren Kosten für das Klima sieht, weil ihr das sozusagen gleich wieder mit euren Kohlekraftwerken und sowas kaputt macht. Ähnlich ist das bei dem Stichwort Cyber. Im Moment bauen alle diese Mächte seit Jahren Cyberkapazitäten auf. Russland kann in amerikanische und europäische Wahlkämpfe eingreifen. Russland ist in der Lage, unser Elektrizitätswerk einfach abzuschalten, nicht? Und genauso in den USA. Und entweder wird man wie bei den klassischen Waffen zu Vereinbarungen kommen, was man nicht machen darf, dass es zum Beispiel unethisch und verboten ist, Krankenhäusern den Strom abzudrehen, um nur mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, oder die Wasserversorgung zu unterbrechen. Es müssen einfach die Grundversorgungsdinge ausgenommen werden. Und wenn jemand das mitmacht, wenn wir da zur Vereinbarung kommen, an die man sich auch hält, ob das Klima ist, ob das Cyberkrieg ist, sonst was, dann werden wir in eine kooperative Richtung gehen. Aber wir müssen sozusagen auch vorzeigen, mit welchen schmerzhaften Reaktionen wir reagieren könnten, falls China, Russland, andere sich an diese Grundmaßstäbe nicht halten wollen. Freiwillig werden sie Vorteile, die sich von der Doppelstrategie versprechen, nicht aufgeben. Sondern Weltpolitik ist Machtpolitik. Und da muss man eben auch nicht nur mit Kooperation locken, sondern man muss auch mit Sanktionen im Sinne von negativen Reaktionen drohen können, glaubhaft drohen können. Und das ist sozusagen der mentale Wandel, der in unseren Köpfen stattfinden muss. Amerika ist da längst. Amerika war immer viel kompetitiver und konfrontationsbereiter als Europa, manchmal zu sehr sicher. Aber die Europäer müssen sozusagen ihre Hausaufgaben machen und sagen, ja, wir sind in einer anderen Welt als nach 1989. Wir sind nicht in einer kooperativen Welt, wo alles auf Demokratie und Freiheit und gegenseitige Wohlstandsgewinne zuläuft, sondern China und Russland sind zum Teil Partner oder potenzielle Partner, zum anderen Teil Rivalen und in Einzelbereichen vielleicht sogar richtige Gegner, die versuchen, uns zu schaden. Und das müssen wir in die Strategie alles einbeziehen.
Jetzt haben wir vielleicht schon eine kleine Idee, was auf dem Sprechzettel von Joe Biden stehen könnte, wenn er dann am Ende seiner Reise durch Europa Putin in Genf trifft, nachdem er auf der G7 war, beim EU-Gipfel, bei der NATO und all die vielen bilateralen Gespräche. Im Vorfeld dieser Reise gab es ja einige bemerkenswerte Vorfälle. Und jetzt kommen wir mal auf Russland zu sprechen. Zehntausende von Soldaten an der Grenze zur Ukraine im April. Ein heftiger Schlagabtausch mit Tschechien wegen Sabotage. Schließlich das Flugzeug, das in Minsk zur Landung gezwungen wurde. Zwar von den Weißrussen, aber wir wissen nicht so richtig, inwieweit Russland da auch seine Finger drin hat. Man hatte so den Eindruck, die testen da gerade mal unsere Schmerzgrenze. Wichtig wäre es ja nun, dass Joe Biden, wenn er den Putin trifft, den Rückhalt Europas hat. Wird Europa ihm diesen Rückhalt geben?
Ich glaube, das ist momentan gar nicht so eine einfache Frage. Ich höre zum Beispiel Stimmen aus Polen, die eigentlich mit der neuen Biden-Administration gar nicht so zufrieden sind mit Blick auf Russland, weil zum Beispiel die Biden-Administration sich auch entschlossen hat, zugunsten eines guten Verhältnisses mit Deutschland die Sanktionierung deutscher Firmen wegen der Nord Stream 2 Pipeline auszusetzen, also nicht zu machen. Und das ist in Polen gar nicht so gut angekommen, dass der Druck auf Deutschland da nachgelassen hat. Und es wurde sich auch ganz massiv beschwert, dass die mittel- und osteuropäischen Staaten jetzt bislang noch nicht genug konsultiert worden sind. Ich glaube, grundsätzlich ist die Idee natürlich gut und quasi die Dramaturgie ist auch total gut. Also Joe Biden kommt nach Europa, er spricht erst mit den Europäern, um dann gemeinschaftlich, quasi mit einer gemeinsamen Position und mit dem Rückhalt der Europäer mit Putin zu sprechen. Das Problem ist eben, dass gerade das Thema Russland in Europa ähnlich wie das Thema China auch sehr, sehr spaltet und es da auch unterschiedliche Präferenzen der Europäer gibt, was genau angesprochen werden soll. Ich glaube, was alle Europäer unterstützen, ist der Versuch der neuen amerikanischen Administration, gemeinsam mit den Russen Fortschritte zu machen, was Rüstungskontrolle betrifft. Das war ja eines der ersten Initiativen der beiden Administrationen, den New START-Vertrag, also die quasi Begrenzung von Nuklearwaffen, dass das um 5 Jahre verlängert werden soll. Und die beiden Administrationen hat das zu einem großen Thema gemacht und möchte da weitergehen. Ich glaube, das wird in Europa stark begrüßt, aber grundsätzlich sind gerade die Mittel- und Osteuropäer noch nicht so ganz sicher, was von der beiden Administrationen zu erwarten ist. Und ich glaube, die große Befürchtung ist, dass man so ein Erlebnis hat, dass es wieder einen amerikanischen Versuch geben könnte eines Resets, also einer Wiederbelebung. Und ich glaube, dass das aber eigentlich gar nicht gegeben ist, weil wie ich die beiden Administrationen lese, sind die sehr, sehr, sehr kritisch mit Russland und sehen ganz klar, dass da wirklich nur minimale Fortschritte möglich sind. Sie wollen ihnen die Gesprächskanäle offen halten und gerade das Thema Rüstungskontrolle ist ihnen wichtig. Aber ich glaube, allein schon durch die Geschichte mit der Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf und dass das auch innenpolitisch ein so schwieriges Thema ist, Russland, gibt es diese Möglichkeit nicht, die gerade aber in Polen tatsächlich befürchtet wird, des Resets.
Ich glaube, wir müssen Ambivalenz lernen und damit tun wir Deutschen uns so wahnsinnig schwer. Wir denken immer, entweder haben wir jetzt gerade eine kooperative Phase mit wem auch immer, also mit Biden mehr als mit Trump, oder wir haben eine konfrontative Phase. Weltpolitik war immer aber sie wird es zurzeit wieder zunehmend. Eine Politik, die jedes Land, jeden Spieler, der ernst genommen will, vor die Herausforderung stellt, zu wählen, dass er gleichzeitig bestimmte Felder der Kooperation mit einem Gegenüber hat und partielle Konfrontation. Und es ist natürlich einem ganz großen Interesse auch von uns, dass Joe Biden mit Putin, Jana Pugliel hat das angesprochen, zum Beispiel bei der atomaren Abrüstung weiterkommt. Wir haben uns seit Jahrzehnten darauf verlassen, dass es Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge gibt, die das sozusagen begrenzen. Die laufen alle aus, nicht? Und das war eine der ersten Dinge, die in diesem Jahr unter Biden passiert ist, dass er zumindest erstmal das Start-up-Kommen, das sind die strategischen Atomwaffen, mit Putin in einem Telefonat verlängert hat. Aber eigentlich brauchen wir viel mehr. Es muss auf Mittelstreckenwaffen ausgedehnt werden und vor allem China muss eingebunden werden. Auch da ist ja China nicht Teil des internationalen Kontrollsystems, muss aber passieren. Also hier haben wir ein Gebiet, partielle Kooperation, großes Interesse, dass da was positiv vorankommt. Und gleichzeitig haben wir die Ukraine als ein Beispiel, wo es nur Konfrontation geben kann. Man kann Putin nicht erlauben, dass er gewaltsam Grenzen in Europa verändert, denn wenn er damit wegkommt, dann wissen wir auch nicht mehr, ob er es nicht im Baltikum probiert, obwohl das dann NATO-Gebiet ist. Und da wird es dann wirklich gefährlich, nicht? Und deswegen diese deutsche, man sieht es an Habeck, nicht? Also Robert Habeck fährt in die Ukraine. Er sieht, wie die Situation ist. Er will eigentlich etwas für die Ukraine tun und Russland entgegentreten, kommt nach Hause und sagt, naja, zumindest Defensivwaffen, dass die sich selber verteidigen können, die sollten wir denen schon liefern. Riesensturm in der Grünen Partei, er muss zurückrudern, geht doch nicht. Ich hatte mal gedacht, wir hätten diese Debatten eigentlich abgeräumt. Wir hätten doch eigentlich in den Balkankriegen gelernt, dass man nicht den bosnischen Muslimen sagen kann, wir werden euch nicht verteidigen vor den Serben. Aber Waffen geben wir euch auch nicht. Da müsst ihr euch halt abschlachten lassen, um es mal ganz brutal zu sagen. Und damals haben wir gesagt, das war ein Fehler. Wenn man jemandem nicht hilft, der vor einem stärkeren Gegner überfallen wird, dann muss man ihm wenigstens die Chance geben, sich selbst zu verteidigen. Dasselbe haben wir in Syrien gesagt und im Irak mit den Jesiden. Wir haben die kurdischen Peschmerga bewaffnet und ausgebildet, damit sie gegen den IS vorgehen, weil wir nicht mit eigenen Bodentruppen hingehen wollen. Und deswegen ist doch die Lehre für die Ukraine oder sollte sein aus meiner Sicht, die NATO muss nicht die Ukraine gegen Russland verteidigen militärisch. Die sind nicht Bündnisgebiet, das ist was anderes. Aber wir sollten ihnen zumindest die Möglichkeit geben, sich selbst zu verteidigen. Und dass wir das in Deutschland immer noch diskutieren, ob man einem Hilfsbedürftigen nicht helfen muss, ja, sich wenigstens selbst zu verteidigen, das macht mich immer ein bisschen traurig. Ich dachte, wir hätten diese Lektion gelernt, aber sie kommen immer wieder.
Ich mache hier mal eine ganz, ganz kurze Zwischenbemerkung. Es wäre ja immer schön, wenn man sich sozusagen jedem Problem einzeln nähern könnte, aber wir merken hier bei einer Diskussion über die Weltlage, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Es ist ein großes Glasperlenspiel. Und weil wir schon bei der Ukraine sind, greife ich noch mal eine Perle aus diesem Bereich heraus. Weißrussland, Belarus ist jetzt nun wirklich ein dringender Konflikt, bei dem die EU einigermaßen ratlos dasteht. Macht man Sanktionen, dann treibt man Lukaschenko, Putin in die Arme. Möglicherweise wird dann Weißrussland irgendwann zu einer Provinz Russlands. Lässt man ihn weiter geschehen, schwächt man die Demokratiebewegung und lässt es an Solidarität mangeln. Wie kommt man aus so einer Nummer wieder raus? Kann das ein vereinter Westen schaffen, wenn es die EU alleine nicht schafft?
Ja, ich habe ja vorher gesagt, dass der mit den meisten Freunden gewinnt in der Geopolitik, der mit den besten Geschichten vielleicht auch. Aber es hat auch mit der Nachbarschaft zu tun, der mit den liebsten Nachbarn, freundlichsten Nachbarn, ja. Europa hat eine sehr komplizierte Nachbarschaft und das geht nicht so schnell weg. Was wir sagen können, ist, dass bauend auf Erfahrung in der Abschreckung, Eindämmung, Engagement mit Russland haben die Europäer und die Amerikaner doch, denke ich, ziemlich gute Karten. Man staunt immer wieder, wie Einheit in der Vielfalt Europas gefunden wird, wenn es um Sanktionen, ob Nawalny oder vorher in England und jetzt Belarus, selbst die Ungarn haben nichts dagegen gemacht. Also ja, die Nachbarschaft zwingt manchmal zur Gemeinsamkeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, mit den Amerikanern, ja, sie konsultieren mit den Europäern, aber sie werden nie die gleiche Perspektive haben und deshalb immer der Sorge der Europäer, ganz besonders Deutschland, über die Verlässlichkeit der Amerikaner. Werden die Amerikaner bei Gesprächen mit Putin Deutschlands Interessen im Auge haben? Und diese Angst vor Kondominium existiert schon seit langem. Ich meine, Henry Kissingers Buch, ja, The Troubled Partnership, Reappraising the Atlantic Alliance, das war 1965 geschrieben. Also diese Sorge über Einheit in der Vielfalt gegenüber Russland, nicht zu viel Zuckerbrot, nicht zu viel Peitsche, die besteht weiter, kann man aber gut machen. Man darf, der letzte Punkt, nicht vergessen, Russland ist nur ein Teil des Spiels. Es geht auch um China. Und Amerika hat schon immer versucht, diese zwei Großfeinde auch gegeneinander abzuspielen. Und daher wäre ich nicht überrascht, so hart wie Biden ist gegenüber Putin wegen Trump und Korruption und allem anderen und Hacking, wenn er eine Möglichkeit sieht, Putin zu ihm zu ziehen, um was gegen China zu tun. Ich glaube, er wird nicht Nein sagen. Also bin gespannt auf Genf.
Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat gesagt, Zitat, Europa schläft immer noch. Werden wir nach dieser Reise, nach all den Stationen des amerikanischen Präsidenten in Europa ein bisschen wacher sein, Frau Polgerin?
Oh, ich hoffe das sehr. Ich glaube, die Bilanz, die jüngste der europäischen Außenpolitik, ist leider wirklich bescheiden. Also wenn wir uns vielleicht nochmal erinnern an das Bild des Außenbeauftragten Borrell in Moskau, wie er vorgeführt wurde, von russischen Diplomaten. Parallel wurden europäische Diplomaten ausgewiesen, während noch eine Pressekonferenz lief, auf der er sprach. Und ich glaube, dass das wirklich die große Zukunftsherausforderung für die Europäer ist, für die Europäische Union, aber für die Europäer auch breiter. Die Frage, wie außenpolitikfähig werden wir eigentlich? Und ich glaube, wenn man sich eben eine Herausforderung wie China anguckt, bin ich tatsächlich der festen Überzeugung, dass wir das nur gemeinsam lösen können, weil selbst ein Land wie Deutschland einfach zu klein ist und zu wenig Macht hat, Dinge zu bewegen. Und ich glaube allerdings, dass dieses Beschwören, also es wird jetzt viel diskutiert dieser Tage zum Beispiel über die Einführung von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen dann auf EU-Ebene. Und es wird immer so getan, wenn wir das machen, dann sind wir außenpolitikfähig. Und ich glaube zwar, dass das eine sehr gute Idee wäre, aber es gibt eben enormen Widerstand, weil gerade kleinere europäische Staaten Sorge haben, dass sie dann einfach unter die Räder kommen, überstimmt werden, ihre Interessen nicht mehr durchsetzen können. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich außenpolitikfähiger werden wollen als Europäer, dann geht es für mich nur so, dass sich Allianzen bilden innerhalb von Europa für spezielle Themen, also dass sich Staaten zusammenschließen und die gemeinsam vorangehen, weil wir zu 27 eben mit diesem Einstimmigkeitsprinzip an unsere Grenzen kommen, das Einstimmigkeitsprinzip aber kurzfristig nicht abschaffen können. Und ich glaube, dass es dann Staaten in Europa braucht, die wirklich die Führung auch übernehmen. Und Deutschland wäre da der logische Kandidat. Ich hoffe, dass nach der Bundestagswahl mehr passiert, als wir die letzten 4 Jahre gesehen haben. Das fand ich ehrlich gesagt eher bescheiden. Deswegen hoffe ich, dass, ja, aber natürlich, also ich glaube, das ist wirklich die Zukunftsherausforderung, weil, also man kann diesen Begriffen strategische Autonomie, europäische Souveränität, die da immer gesagt werden, sehr kritisch gegenüberstehen. Aber letztendlich bleibt die Frage für die Europäer, sind sie in der Lage, die Welt um sie herum zu gestalten oder werden sie gestaltet werden? Sind sie Subjekt oder Objekt? Und ich glaube, unser Anspruch muss absolut sein, dass wir unser Schicksal weiterhin selber in der Hand haben und uns die Ressourcen, das zu tun, dringend aufladen und zulegen, weil wir sonst wirklich unter die Räder kommen.
Wenn Joe Biden kommende Woche wieder zurückfliegt in die USA, dann sollte er irgendetwas im Gepäck haben, um seinen Landsleuten zu sagen, diese Reise war ein großer Erfolg. Was muss er seinen amerikanischen Landsleuten sagen?
Amerika ist stärker mit Verbündeten. Das ist der große Unterschied zu Russland und China. Russland und China haben keine Verbündeten. Sie haben mal Ad-hoc-Partner wegen irgendeinem Wirtschaftsprojekt. Amerika muss aber dann, Biden muss auch zeigen können, wo dieser praktische Vorteil liegt. Also er muss von dem G7-NATO-EU-Gipfel mitbringen, bestimmte Zugeständnisse der Europäer, dass sie in Zukunft anders, etwas realpolitischer mit China, Russland, diesen Fragen umgehen und dass man sich wieder mit einer gemeinsamen Position Moskau, Putin, aber auch vor allem China und Xi gegenübertreten kann. Das ist das Entscheidende für Joe Biden, wenn er in die amerikanische Innenpolitik zurückkehrt, dass Amerika wieder als eine Macht gesehen wird, die den Westen zusammenführen kann.
Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels in Berlin, Jana Puljerin von der Berliner Denkfabrik European Council on Foreign Relations und Andrew Dennison, er ist Politikwissenschaftler bei Transatlantic Networks. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Wir sprachen über US-Präsident Biden in Europa, Aufbruch oder Rückkehr. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.